Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, die aktuelle Sendung haben wir brandfrisch zur Rehbrunft respektive der Blattzeit aufgezeichnet, damit ihr wirklich the latest and greatest zum Thema Blattjagd für die diesjährige Saison parat habt. Und ich begrüße zu dem Thema Klaus Demmel, der seit über 40 Jahren selber die Blattjagd ausübt, schon unzählige Gäste auf der Lockjagd, nicht nur während der Blattjagd, aber der Lockjagd im Allgemeinen geführt hat und auch schon ganz, ganz viele von uns darin geschult hat. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Herr Demmel heute mal wieder Zeit für uns gefunden hat. Wir haben leider nur roundabout eine halbe Stunde gehabt, von daher wird es am Ende ein bisschen eng, aber die wesentlichen Dinge sind auf jeden Fall rübergekommen und ja, oft liegt die Würze ja in der Kürze. Ich hoffe, die Sendung gefällt euch. Jetzt hört ihr noch ganz kurz ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics und dann geht es auch schon direkt ins Gespräch mit Klaus Demmel. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Demmel. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, Herr Zabel, freut mich, dass ich abermals dabei sein darf. Heute haben wir ja ein ganz heißes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes Blattjagd.
Ja, sehr schön. Wir hatten uns ja im Frühjahr schon über das Blatten oder die Lockjagd auf das Rehwild im zeitigen Frühjahr unterhalten. Und da waren wir ja so verblieben, dass wir gegebenenfalls nochmal zur Hochzeit des Rehwildes uns wieder treffen. Und wie sollte es besser sein? Hier fangen so langsam die ersten Stücke das Treiben an. Also es ist höchste Zeit für das Gespräch.
Ja, also bei uns werden die Jäger auch schon langsam nervös. Wie gesagt, bei uns auch so die ersten Begriffe, das Vorgeplänkel, so erstes Verhalten, das Treiben. Und dann, wie gesagt, da werden die Jäger schon etwas nervös. Aber natürlich sind wir schon noch jetzt gut in der Zeit.
Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, so das erste Vorgeplänkel. Bevor wir über das Locken selber sprechen, würde ich ganz gerne mal verstehen, die Brunft des Rehwildes wird ja oft in verschiedene Phasen aufgeteilt. Wie teilen Sie die auf, wenn das überhaupt relevant ist?
Doch, da haben Sie recht. Und zwar, also ich selber teile es auch in zwei erfolgsversprechende Zeiten auf. Das wäre zum ersten Brunfteingang, wo ja auch heute noch relativ viele Jäger der Meinung sind, ja, dass man nicht so früh platten sollte, aber die Erfahrung zeigt, doch etwas anderes, und zwar Brunfteingang, das ist so der Bereich laut unseren Aufschreibungen, das machen wir seit fast 40 Jahren, das ist so der Bereich so 25. Juli bis etwa 29. Juli ist eine Topzeit. Um diese Zeit sind noch relativ wenige von den weiblichen Stücken brunftig. Die Böcke aber sind vom Hormonhaushalt her schon so richtig bereit zur Brunft. Nach dieser ersten guten Phase, das zeigt die Erfahrung auch wiederum eindeutig, folgt so die alljährliche, sage ich immer, saure Gurkenzeit, wo der Erfolg doch eher etwas nachlässt. Das sind so die 4-5 Tage um den 1. August. Da kommt die große Masse der Weiblichen in die Brunft und deshalb muss man ganz klar Abstriche machen. Und dann folgt die zweite gute Phase, wie angesprochen. Das ist dann Brunftausgang. Die beginnt so erfahrungsgemäß 2. oder 3. August und hält je nach Witterung bis etwa 10. oder 12. August.
Okay, also wie unterscheidet sich denn Ihre Strategie in den beiden Phasen?
Gut, ich muss ganz, ja, was heißt Strategie? Eingangsbrunft platte ich eher etwas verhaltener, als wie dann ganz zum Schluss, wenn die Böcke dann doch, sage ich mal, abgebrunftet, recht müde sind, im Lager sitzen, muss man zum Teil da schon etwas härtere Töne anschlagen. Da mache ich auch durchaus mal lautere und länger anhaltende Musik. Aber Grundsätzlich weichen die Serien, wie gesagt, nicht so sehr voneinander ab, ob jetzt Bundeseingang oder Ausgang. Wobei Bundeseingang ist der große Vorteil, die Brücken sind von der Kondition her natürlich noch richtig gut beieinander. Und in dieser Kondition ist es denen möglich, auch auf jeden Pieps oder jeden Fieblaut von uns zu reagieren. Später, wenn die mal müde sind, sehr müde zum Teil, dann sieht die Welt doch manchmal ganz anders aus. Also wie gesagt, zum Schluss muss man dann schon teilweise ein bisschen härtere Töne anschlagen, um die noch auf die Läufe zu kriegen.
Inwieweit ergänzen Sie das Blatten, und das möchte ich natürlich gleich auch nochmal hören, welche Melodien Sie da spielen, aber inwieweit ergänzen Sie das denn in der einen oder anderen Phase der Brunft eben auch durch Schlagen mit dem Stock oder Imitieren des Plätzens halt, ne?
Ja, also das mache ich eigentlich grundsätzlich in der Eingangsphase beziehungsweise genauso in der Ausgangsphase. Wenn man die Biologie vom Rehwild sieht, ist es eigentlich ganz natürlich, und Eingang, wir imitieren in dem Fall ja immer einen Eindringling, der hier, ich sag's mal, vom Menschen auf die Hose macht im Territorium vom Platzbock. Und Eingang, wie gesagt, sind sie noch besser in Kondition, kommen zum Teil sehr aggressiv auf Plätzen, Fägen, Äste knacken. Aber ich passe natürlich diese Nebengeräusche immer den jeweiligen Serien an. Das können wir nachher, wenn wir es durchspielen, auch noch etwas erklären. Das heißt, immer wenn ich zum Beispiel feine Ästchen knacke, dann simuliere ich ja ein ziehendes Stück. Zum Beispiel beim Fieblaut oder beim Rickenfieb. Wenn dann nachher Täuber ins Spiel kommt, beziehungsweise das Geschrei, dann geht es natürlich auch mit Äste knacken, Plätzen und Fägen und so weiter schon mehr zur Sache.
Zu welcher Tageszeit ist es denn am vielversprechendsten?
Gut, da gehen die Meinungen ja auch weiter auseinander, aber die Erfahrung zeigt ganz eindeutig, und das ist auch nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern ich stehe natürlich auch ständig in Kontakt mit anderen Jagdführern, Berufsjägern im In- und Ausland. Aber es ist eindeutig so, die guten Stunden des Tages sind eindeutig oder werden eindeutig vom Wetter vorgegeben. Ganz kurz ein paar Beispiele. Wenn wir zum Beispiel eine Hitzeperiode haben, also nicht Wärme, ich spreche nicht von ein paar warmen Tagen, sondern eine Hitzeperiode, dann verlagert sich doch wirklich ein sehr großer Teil der Brunft in die kühle Nacht. Wenn Vollmond noch dazu kommt, wird es doppelt schwierig. Aber dieses Treiben zieht sich doch in die Morgenstunden hinein. Und die müssen wir, wenn wir Erfolg haben wollen, nutzen. Ich selber nutze dann die Morgenstunden bis etwa 9 Uhr, halb 10 Uhr vormittags, dann beende ich den Blattmorgen und beginne dann nachmittags so 16, 17 Uhr wieder bis zum Schwinden vom Büchsenlicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel dementsprechende Kälteeinbrüche haben, wir hatten auch schon Blattjagden, wo das Thermometer morgens noch 6, 7 Grad anzeigte, dann beginnt der Brunftbetrieb morgens ganz klar später. Dann darf der Jäger auch ausschlafen. Dann macht es wesentlich mehr Sinn, dann gegen später 10 Uhr etwa rauszugehen, wenn die Wärme hochkommt. Und da kann man dann wirklich auch manchmal wahre Sternstunden erleben, denn die haben bei Nacht nicht getrieben, sind relativ ausgeruht. Und wenn morgens die Wärme kommt, dann geht es dann wieder richtig zur Sache. Aber wie gesagt, richtet sich ganz klar nach dem Wetter.
Ja. Wie schaut es denn mit dem Lockjagdstand aus? Blatten Sie auf der Pirsch oder suchen Sie sich dazu einen Hochsitz?
Gut, es ist unterschiedlich. Es ist immer, was gibt der Standort vor? Wenn ich dementsprechend Bodenbewuchs habe, dann beziehe ich natürlich, wenn sowas in der Nähe sein sollte, einen Hochsitz. Und da sind wir auch schon wieder bei einem teilweise sehr umstrittenen Thema. Ich habe neulich erst wieder gelesen, also man kann und darf und soll nicht vom Hochsitz aus platten, denn ja schließlich fieben ja die Schmalere, die Ricken auch nicht von den Bäumen. Aber da stehe ich auch dazu, die Erfahrung zeigt ganz eindeutig, dass es vom Hochsitz aus richtig gut funktioniert. Wichtig ist nur, dass ich vor dem Hochsitz etwas Sichtfeld habe, 30, 40 Meter. Also bitte nicht vom Hochsitz aus, der direkt am Einstand steht. Dann kann sich der Bock natürlich unbemerkt bis an den Sitz nähern. Aber ansonsten, wenn ich etwas Sichtfeld habe, funktioniert aus dem Hochsitz aus hervorragend. Aber wie gesagt, ich richte mir immer nach, nach der Beschaffenheit vom Gelände und so weiter. Wenn ich die Möglichkeit habe, vom Boden aus zu platten, nutze ich das natürlich auch. Dort habe ich wiederum die Möglichkeit, Äste knacken, fegen, plätzen, solche Dinge. Ich suche mir im Vorfeld einen Platz, wo für den Busch daneben ist, Holunder und so und solche Dinge. Wie gesagt, ich selber jage hier sehr viel mit transportablen Schirmen. Da bin ich einfach flexibel. Eine ganz tolle Möglichkeit auch, das sage ich immer so, das ist so die Königsdisziplin. Nur mit Tarnkleidung, Zielstock vielleicht noch dabei, am Baum sitzen mit Tarnkleidung. Da bin ich natürlich total frei, flexibel. Das ist natürlich schon ich sag, eher was für den Erfahrenen, aber ist Spannung pur.
Ja, das glaube ich. Nun ist es bei Ihnen auch ein bisschen hügeliger, oder? Also ich denke immer an den Kugelfang bei uns in der Ebene.
Ganz klar. Man muss, das sage ich den Leuten auf meinen Seminaren natürlich auch immer, der Hochsitz bringt ganz klar zu den Vorteile Sicht und Kugelfang. Ganz klar. Jeder ist natürlich für seinen Schuss selber verantwortlich und wenn ich am Boden platte, dann muss ich natürlich schon schauen, gut, wo ist Kugelfang gegeben, dementsprechend wähle ich natürlich auch nach Wind natürlich, wähle ich dann den Standort vom Blattstand aus, das ist ganz klar, bei Sicherheit geht natürlich vor.
Ja, sicher. Was halten Sie denn davon, zu zweit zu blatten? Also, dass man einen Blatter und einen Schützen sozusagen dabei hat.
Gut, das mache ich ja schon seit 40 Jahren, seitdem ich Gäste führe, dass wir im Regelfall zu zweit, häufig zu zweit im Schirm oder auf dem Hochsitz sind. Ich führe ja auch sehr viele Leute aus Adelshäusern. Und da sind oft noch die Kinder dabei, die da so an die Jagd herangeführt werden. Manchmal sind da 3-4 Leute auf dem Stand. Also gut, da bin ich vom Hochsitz aus natürlich auf der viel besseren Seite wie am Boden, wo es dann einfach zu unruhig wird. Aber was ich andererseits damit sagen möchte, ich habe es schon öfter erlebt oder gelesen, dass man zu zweit blattet und die Leute sitzen dann 20, 30 Meter auseinander. Dass der Bock einfach, wie gesagt, er kann den Standort sehr gut deuten, woher die Töne kommen, dass er den Schützen nicht bemerkt, aber halte ich persönlich jetzt total für Quatsch. Weil ich kann mit meinem Kollegen, wenn ich das so sagen darf, nicht kommunizieren und das ist immens wichtig. Wenn man am Schirm sitzt oder im Schirm sitzt, bin ich eigentlich, wenn ich Gäste führe, unmittelbar hinterm Schützen, damit wir auch kommunizieren können, beziehungsweise wenn dann die Lücke zum Beispiel passt, damit ich den Bock mit Schrecken oder Feben zum Verhoffen bringen kann, ist mir alles nicht möglich, wenn wir zu weit auseinander sitzen.
Ja, verstehe. Was ist denn der eigentliche Vorteil? Also vorausgesetzt, dass der Schütze vom Prinzip her auch selber gut blatten kann. Was ist trotzdem der Vorteil, wenn man eben zu zweit unterwegs ist?
Sehe ich persönlich nicht als Vorteil, eher sogar als Nachteil. Ich hatte mal einen Gast, der sagte, also mit dem Platten ist einer schon zu viel. Einfach wegen, klar, man sagt, vier Augen sehen, mehr weiß ich, aber alleine ist es viel mehr Ruhe auf dem Stand. Ich kann natürlich wie genau aufs Verhalten vom Bock eingehen. Gut, auch wenn ich einen Gast führe, ich weiß natürlich nie genau, wie reagiert der Gast oder deshalb, also ich persönlich zu Zweitplatten sehe ich keinen Vorteil.
Ja, und der Zeitvorteil, weil teilweise tauchen die ja förmlich aus dem Nichts auf.
Gut, aber das kann ich, ja gut, also haben Sie recht, aber das predige ich den Seminarteilnehmern bei mir auch immer wieder. Legt, wenn es möglich ist, vom Gelände her, beziehungsweise vom Bewuchs her, legt euren Blattstand plus minus 80 Meter entfernt vom einen vermeintlichen Einstand, dann habt ihr genügend Zeit, den Bock ausfindig zu machen, anzusprechen und sich rechtzeitig mit der Waffe fertig zu machen. Nicht 20 Meter vorm besagten Einstand, sonst kann es passieren, es rauscht plötzlich und der Bock steht 10 Meter vorm Schirm. Und das geht dann in der Regel in die Hose.
Ja. Zum Anfang der Blattzeit, haben Sie schon gesagt, die Böcke sind fit, die laufen, machen noch Meter. Längst nicht jede Ricke ist auch schon brumpftig. Das heißt, wie gehen Sie in der Phase am besten vor, oder Mann?
Also Brunfteingang beginne ich grundsätzlich mit einem ganz normalen Fieblaut, kann ich Ihnen auch gleich vorführen. Und zwar, es geht im Endeffekt erstmal darum, den Platzbock aufmerksam zu machen. Brunfteingang sind gerade die Platzböcke, die sind immens angespannt, zum Teil auch recht aggressiv und reagieren zum Teil auf jede Kleinigkeit, sei es nur ein Ästchen knacken, sei es ein paar Fieblaute. Die kommen meist nicht wie die Feuerwehr, die kommen eher so im Stechschritt, aber sie kontrollieren, sie schauen nach. Ich führe mal ganz kurz den Laut vor, das ist ein ganz normaler Kommunikationslaut, eigentlich kein richtiger Brunftlaut, schon wie gesagt ein Verständigungslaut vom Rehwild. Und ich appelliere immer an die Jäger, nicht zu hoch zu blatten, nicht, dass wir jetzt schon in den Bereich vom Kitzfieb kommen. Denn dann kann es passieren, dass also großteils wirklich nur die Rücken zustehen. Aber ich spiele es einfach mal ganz kurz vor. Ein ganz normaler Verständigungslaut, ein relativ tiefer verhaltener Fieblaut. Wie gesagt, nicht zu hoch ansetzen, die Geschichte.
Und in dieser Phase reicht es wahrscheinlich schon zu blatten oder lohnt es sich auch schon, das noch ein bisschen begleiten durch Äste knacken
Nee, also immer den natürlichen Situationen angepasst. Bei diesem ganz normalen Fieblaut immer wieder verhalten, Ästchen knacken, also keine Holzfällerarbeiten vollführen, also aber immer wieder Ästchen knacken, um ein ziehendes Stück zu imitieren.
Ja.
Macht unbedingt Sinn.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also Ästchen knacken. Also nehme ich mir kleine Stöckchen mit auf den Hochsitz und knacke die oder was nehmen Sie da so mit?
Also ich sammle auf dem Weg zum Stand, sammle ich also schon ein ordentliches Bündel an dürren Äste von dünn bis dick, nehme die zum Teil auch mit auf den Hochsitz hoch. Am Boden natürlich, wie gesagt, habe ich mehr Möglichkeiten, aber ich nehme sie zum Teil auch mit auf den Hochsitz hoch. Also ruhig ein ordentliches Bündel an dürren Äste und Reisig zusammensammeln. Wie gesagt, mache ich auf dem Weg zum Blattstand. Wenn ich neue Jagdgäste habe, die schauen immer ein bisschen komisch, wenn ich da Brennholz sammle. Aber wie gesagt, es macht durchaus Sinn. Also, das ist einfach natürlich. Wenn ein Stück Rehwild zieht, knackt es leise. Wenn getrieben wird, dann geht es ordentlich mehr zur Sache. Dann fliegen auch mal die Fetzen. Dann darf man auch mal dickere Äste abknacken. Also, dieses Ästchenknacken mache ich im Regelfall immer so in den Rufpausen, beim Wechsel von den einzelnen Serien mache ich ja Pause, so 1 bis 5 Minuten im Schnitt. Und in der Zeit wird dann geplätzt, gefegt, Ästchen geknackt oder richtig, einfach da zum Schluss dann richtig Rambazamba.
Ja, okay, danke. Ja, irgendwann erreichen wir dann ja auch die Phase, wo eigentlich jeder Bock so oder zumindest jeder von den stärkeren Böcken auch bei einer Ricke steht. Was mache ich denn, wenn der heiß ersehnte Lebensbock gerade in Sichtweite bei einer Ricke steht, sich aber durch diesen Fieblauf, den Sie eben vorgemacht haben, beim besten Willen nicht ranlocken lässt?
Also in dem Moment, wo er bei der Ricke steht, wird er mit dem ganz normalen Fieblaut, wie ich ihn gerade vorgespielt habe, können Sie den also nicht in dem Ofen hervorlocken, ganz sicher nicht. Es kommt immer darauf an, wie weit ist das weibliche Stück in der Brunst fortgeschritten. Wenn die Ricke oder das Schmalreh einfach unmittelbar vorm Beschlag steht, dann können Sie sich im Regelfall die Lunge aus dem Hals pusten, der wird vom weiblichen nicht weggehen. Allerdings stellen die Böcke sich ja schon einige Tage vor dem ersten Beschlag zum Bock. Da kommt, wie gesagt, das ganze Zweiten, das gehört damit so zum Vorspiel. Wenn ich in der Zeit dem Bock dann, gerade wenn es der Platzbock sein sollte, wenn ich dem dann einen Eindringling simuliere, dann gehen die im Regelfall auf dem weiblichen Stück weg, schauen nach, falls ein Eindringling in der Nähe sein sollte. Das hat oberste Priorität, der muss erstmal weggejagt werden und dann geht es wieder zurück zum Weiblichen. Also ich habe schon häufig erlebt, der Bock steht zu, das Weibliche folgt dem Bock. Weil die wollen den auch nicht allein, die wollen den auch nicht unbedingt verlieren. Aber es ist ohne weiteres möglich, dass der Bock vom Weiblichen weggeht und hier nachschaut, ist da ein Rivale und das erreiche ich im Regelfall Ich versuche es natürlich auch mit Kitzwieb, falls es eine Ricke sein sollte, aber dann natürlich auch mit Springwieb. Einfach um zu simulieren, dass hier getrieben wird und ein anderer wieder mit im Spiel ist.
Ja, wie können Sie uns diesen Sprengfieb auch mal vormachen?
Spiele ich vor, den sollte man auch durchaus länger anhalten und auch durchaus etwas aufgeregter spielen. Simuliert einfach treiben.
Ja, das kann ich wahrscheinlich in den Pausen auch ein bisschen denn stärker begleiten durch Äste knacken und
Ja,
dergleichen.
da ist ja ordentlich Betrieb, wenn man Rehwild da beim Treiben zuschaut, gerade im Wald, da fliegen wirklich ganz schön die Fetzen, da geht es zur Sache hin, da knacken auch mal durchaus dickere Äste.
Ja, und das war ja jetzt eine relativ lange Episode oder Strophen, nennen wir es mal. Wiederhole ich die auch? Und wenn ja, wie lange sollte ich denn zwischendurch pausieren?
Also von den, ich erkläre es mal so, von den ganz normalen Fiebserien, die wir zuvor gespielt oder die ich zuvor gespielt habe, diese Kommunikationslaut, da beginne ich immer so im Regelfall mit ein bis zwei Serien. Vom Sprengfieb spiele ich dann so auch zwei bis maximal drei. Was wir noch zwischendrin haben, das ist das sogenannte Rickenfieb. Das ist, wenn ein weibliches Stück den Bock zu sich ruft. Wenn sie auf sich aufmerksam machen möchte, dass sie jetzt in die Brunft kommt. Sie ruft ihn. Sie ruft den Bock zu sich. Spiele ich Ihnen auch noch gleich vor. Aber im Regelfall mache ich Pausen. Und das sind aber wirklich nur Richtlinien und nicht mehr. Genauso, wie ich den Leuten immer erzähle, wie viele Ruflaute pro Serie, wie viele Serien. Das sind wirklich Richtlinien in dem Rahmen, wo ich mich in etwa bewege. Die Pausen liegen bei mir so im Regelfall so zwischen 1 und 5 Minuten. Wichtig ist, man sollte die Uhr vergessen und wirklich nach dem Bauchgefühl arbeiten. So 1 bis 5 Minuten, wie gesagt, diese Pausen behalte ich auch bei, wenn ich von, zum Beispiel vom ganz normalen Fieb auf den Rickenfieb oder vom Rickenfieb nachher auf den Sprengfieb wechsle. Ich spiele noch ganz kurz den Rickenfieb vor, wenn das Weibliche den Bock ruft, dass wir den hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich denke, das konnte man auch heraushören. Dieser Rickenfieb ist ein, man sagt auch Pia-Laut dazu, mit diesem Absatz, dieses Pia, ist auch im Gegenüber vom normalen Fieblaut ein echter Brunftlaut.
Und wann bringe ich den am besten an? Das macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, wenn der Bock jetzt gerade bei einer anderen Ricke steht. Oder sollte man das da auch ruhig versuchen?
Also ich selber, gut, ich. Im Regelfall weiß ich ja nicht, in welcher Situation sich der Bock befindet. Es kann ja sein, der ist auf der Suche, kann sein, der steht beim Weiblichen oder er sitzt vielleicht müde im Lager. Aber im Regelfall oder meist weiß ich ja nicht, in welcher Situation, außer er steht draußen auf der Esung irgendwo, ich sehe den bei der Ricke oder beim Schmalreh. Aber ich selber spiele, wenn ich den Bock nicht im Anblick haben sollte, spiele ich eigentlich meine ganzen Serien durch. Und zwar beginne ich, wie vorhin angesprochen, mit dem ganz normalen Kommunikationslaut, der ist relativ verhalten. Dann folgt bei mir, oder folgen die Entschuldigung, die Rickenfieb-Serien. Danach folgen dann die Sprengfieb-Serien und dann kommt dieses besagte Geschrei und ganz zum Schluss noch Kitzfieb und Kitzklagelaut. In der Reihenfolge spiele ich meine Serien im Regelfall ab. Denn das hat auch seinen Grund. Ich beginne sehr verhalten, schaukel mich langsam auf dem Blattstand selber hoch. Ich werde immer etwas lauter und werde etwas energischer. Vermenschlich gesagt, bis eben irgendwann der Kragen platzt und der dann wirklich darauf reagiert.
Die Laute, die Sie bisher vorgespielt haben, die orientieren sich oder die richten sich ja maßgeblich an den Bock. Mit dem Kids Fieb und dem, hatten Sie das Kids Angstgeschrei genannt, glaube ich?
Ja, ja.
Damit spreche ich ja wahrscheinlich eher die Ricke an, oder?
Ja, ganz klar. Wenn die Ricke, oder wenn der Bock bei einer führenden Ricke stehen sollte, das ist auch ein Schwerpunkt so um den 1. August, wo doch ein Großteil der weiblichen 50 sind, Kitze meist alleine unterwegs sind oder anzutreffen sind. Also da spreche ich ganz klar die Ricke an, vermenschlich gesagt, schau nach deinen Kindern, da ist irgendwas im Busch, Fuchs und so weiter. Einfach die rufen um Hilfe und dann kommt die Ricke im Regelfall schon wie eine Rakete angeschossen und mit etwas Glück folgt der Bock dann im Schlepptau.
Ja. Können Sie uns die zwei bitte auch nochmal vormachen?
Also erst Kids Fieb, das ist ein ganz, kennt, denke ich mal, jeder, und dann folgt anschließend gleich Kids Klagelaut. Sollte da, wie gesagt, eine führende Ricke in der Nähe sein, dann geht es wirklich im Regelfall richtig schnell.
Das muss ich dann wahrscheinlich auch nicht allzu oft wiederholen, oder sollte ich
nein,
vielleicht
also,
auch gar nicht, ne?
Nein, nein. Also ich mache da so ein, zwei Serien, aber die hänge ich sehr schnell hintereinander, weil wenn das Kids in Bedrängnis ist durch einen Beutegreifer und da bleibe ich einfach am Ball und spiele da etwas aggressiver dann und wenn sich dann die nächsten 3-4 Minuten nichts getan hat, dann wechsle ich auch den Stand dann. Das lasse ich diesen Stand. Aber wie gesagt, im Regelfall geht es dann wirklich richtig schnell.
Ja.
Eine Strophe bzw. Rufserie müssen wir noch nachtragen. Habe ich vorhin auch ganz kurz angesprochen, dieses Geschrei. Dieses Geschrei hänge ich im Regelfall oder folgt nach den Springfieb-Serien. Das ist schon, sind schon aggressive Rufe. Und zwar simuliere ich hier eine Situation, wo ein weibliches Stück massiv von einem Bock bedrängt wird, obwohl sie im Regelfall ist es so, nicht zum Beschlag bereit ist. Und meist sind es mittelalte Böcke, die mit dem Brecheisen eine schnelle Chance suchen. Man könnte fast von einer Art Vergewaltigung sprechen. Das sind schon wirklich heftige Laute. Man hört es relativ selten in freier Natur. Aber wie gesagt, ich habe das über die vielen Jahre jetzt wirklich so viel Erfahrung sammeln können. Also dieses Geschrei, und da appelliere ich auch an die Jäger, ihrem Gefühl mal wirklich freien Lauf zu lassen, ihrem Herz einen Stoß zu geben und da mal etwas aus sich herauszugehen. Das sind schon aggressive und gequälte Laute. Aber ich spiele sie mal einfach mal ganz kurz vor. Von diesem Geschrei spiele ich auch nur eine Serie, das genügt. Und da kann es auch passieren, dass der Platzbock mal förmlich angeflogen kommt.
Ja, da möchte man ja auch selber zur Hilfe eilen. Also das klingt zu erbärmlich, ja. Herr Demmel, ist kein Geheimnis, Sie stellen auch Blatter her und verdienen damit Ihren Lebensunterhalt. Nun kommt der Name der Blattzeit ja vom Blatt. Ursprünglich hat man diese Laute, glaube ich, auf einem Buchenblatt gespielt, oder?
Also es ist so, der Begriff stammt aus früheren Zeiten, wo es noch keine Blattinstrumente gab. Und da mussten die Jäger natürlich auf andere Dinge zurückgreifen. Und da ist das bekannteste, eigentlich unter den Naturblättern, ist das Buchenblatt. Mit dem Buchenblatt, das hat vielleicht seinen Grund, weil es mit dem Buchenblatt einfach am einfachsten geht. Ist ein sehr dünnes, nicht gezacktes Blatt. Wobei es natürlich auch mit Efeu, Flieder, Saalweide, Birnbaum, Grashalm und so weiter möglich ist, die Töne nachzuahmen. Selbst ein Stückchen Papier, ich habe gerade hier eins zur Hand. Ich versuche mal, es ist ein ganz normales Stückchen Papier. Moment, ich muss hier was rauskramen. So, ein ganz normales Stückchen Papier vom Notizblock. Erfüllt im Endeffekt eigentlich den gleichen Zweck. Ich versuche mal, ob ich hier noch ein paar Töne entlocken kann. Wir haben hier zwar keine Bilder, aber ich garantiere Ihnen, es ist Papier. Geldscheinen und solchen Dingen wäre es möglich zu platten. Aber wie gesagt, es ist ganz einfach so, das Blattinstrument ist wesentlich zuverlässiger und wesentlich vielfältiger.
Ja, ich habe es auch schon oft ausprobiert und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein, zwei Töne rauskriege, aber viel weiter bin ich mit dem Buchenblatt noch nicht gekommen. Wenn man jetzt aber so überhaupt kein musikalisches Talent hat, was ist denn so wirklich das einfachste Blattinstrument, was man jemanden der komplett musikalisch Unbegabtes an die Hand geben kann.
Gut, also wenn einer, ja, also ich habe jetzt, man muss so formulieren, ich mache jetzt über 20 Jahre Seminare im Thema Blattjagd. Also ich habe in den 20 Jahren viele tausende Jäger durchgeschleust, aber ich habe jetzt noch keinen getroffen, wo wirklich so unmusikalisch war, dass er nicht wenigstens die Grundlaute mit dem Universalblatt nachahmen konnte. Natürlich ist die einfachste Geschichte, wenn man ein Kitzfieb, einen ganz normalen Fiebblatter hernimmt, also die sind eigentlich, wenn ich das so sagen darf, idiotensicher, okay, aber bin natürlich auch sehr eingeschränkt. Wie gesagt, da bleibe ich im Regelfall beim Kitzfieb, Kitz Klagelaut, wobei nicht nur die Ricken, wie wir es vorher durchgesprochen haben, zustehen, sondern es ist natürlich auch möglich, dass der Bock auf den Kitzfieb reagiert. Der hat natürlich eine Verbindung, Kitzfieb, eventuell eine Ricke in der Nähe. Ja, es ist, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also mit, wenn man Universalblatt, das haben wir, wenn man die ganze Palette durchspielen möchte, also am besten bedient ist man ganz klar mit einem Mundblatter, Universalmundblatter. Klar sind die etwas übungsintensiver, aber es ist nicht so schwierig, wie man immer meint, wenn man es vielleicht noch gezeigt bekommt. Es gibt ja auch dementsprechend Videomaterial heute, wo man es wirklich sehr schön lernen kann. Also ich rate den Jägern einfach dazu, mit dem Universalblatter zu platten. Und es ist ganz einfach auch so, wenn da auch mal ein paar schiefe oder schräge Töne dabei herauskommen sollten, ist das wirklich kein Beinbruch. Da machen sich die Jäger viel zu viele Sorgen. Denn ich habe schon des Öfteren erlebt, dass gerade diese schiefen oder schrägen Töne vielleicht gerade die sind, die im Bock momentan gerade gut gefallen. Also da machen sich die Jäger einfach viel zu viel Gedanken drüber. Wenn da mal ein paar misslungene Töne entstehen, das passiert jedem, das passiert mir genauso. Also das hat aber so gut wie überhaupt keine Auswirkungen.
Okay, ja, das macht ja vielleicht Mut. Falls jetzt jemand so, wir sind, die Sendung kommt am 11.07. abends raus, hat man noch eine Chance, jetzt bei Ihnen Blatter zu kriegen vor der Brunft?
Ja, sicher. Wir haben noch, momentan geht es ganz schön rund, aber wir haben noch, ich habe jetzt auch noch diese Woche zwei Seminare, da bin ich auch soweit durch. Und ja, ich empfehle den Leuten auch, wenn ich ein klein wenig Werbung machen darf, mal sich auf unsere Seite zu begeben, auf die Seite zu besuchen. Alleine schon mit diesen Videos, da sind viele Jagdszenen mit drauf, wie man sich in der einen oder anderen Situation verhalten sollte. Also man kann da schon einiges heraushören, auch, wie gesagt, ein paar Dinge vielleicht lernen dabei. Denn ich sage immer so, dass Platten, da wird so viel drüber geschrieben und man hört auch immer wieder die große Kunst des Plattens oder das große Geheimnis des Plattens. Da bin ich persönlich ein klein wenig anderer Meinung. Und zwar denke ich, wenn der Jäger etwas Einfühlungsvermögen hat, und das gehört zu uns Jägern einfach, kann es wirklich jeder erlernen. Also so eine große Geschichte, wie man daraus gemacht wird, ist es letztendlich, denke ich, nicht. Natürlich zählt die Erfahrung, das ist auch klar, aber die kommt ja bekanntlich mit der Zeit.
Ja, und wer da Interesse hat, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Ihre Seite findet man unter klaus-demmel.eu, richtig?
Das ist korrekt.
Ja, klasse. Herr Demmel, ich höre schon im Hintergrund, wir hatten ja eine halbe Stunde vereinbart, ein bisschen überzogen, aber
Ja, alles gut.
ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns im Herbst dann nochmal wieder treffen, weil es gibt ja auch noch zum Schwarzwald ein bisschen was zu erzählen, ne?
Richtig, allerhand.
Klasse. Aber da können wir uns ja vielleicht in ein paar Monaten nochmal wieder zusammensetzen.
Gerne.
Klasse. Vielen Dank.
Gut, dann danke ich mich oder bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche allen Zuhörern von meiner Seite aus für die anstehende Blattjagd ein kräftiges Weidmannsheil.
Das wünsche ich Ihnen auch. Waldmannsheil, Herr
Dankeschön.
Demmel. Wiederhören.
Okay, danke.
Ja, ich denke mal, jetzt sind wir alle bestens für die bevorstehende Blattjagdsaison gerüstet. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Waidmannsheil dafür. Aber berichtet doch einfach mal. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal ein Foto schickt und erzählt, wie es so gelaufen ist. Ihr erreicht mich ja unter jagdcast@gmx.de und ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und wie immer, Weidmannsheil.